Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Heute reden wir über Interview Panels. Das heißt, Interviews mit mehreren Teilnehmenden, wo man drauf guckt, dass man mit mehr als zwei Augen eine Person beobachtet. Danke, Basti, dass du erneut einspringst für den Stefan, der zu der Zeit nach wie vor in Elternpause war oder Papapause. Freut mich, dass du da bist.
Ja, und danke ein drittes Mal dafür, dass ich da sein darf und freue mich auch ein drittes Mal darauf, ein Thema mit dir hier durchzuarbeiten für die Recruiting Basics.
Und das wird ein cooles Thema, weil ich glaube, je nach Größe der Firma gibt es ganz, ganz unterschiedliche Setups für Interviews. Es gibt normalerweise immer so ein Erstinterview und dann geht es irgendwann in ein Zweit- und ein Finalinterview. Und in allermeisten Fällen ist man nach dem ersten Interview nicht mehr alleine. So erlebe ich das zumindest im Schnitt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war bisher, aber da sich gut abzustimmen, was passiert und was nicht passieren sollte, ist, glaube ich, ein Kernthema. Und das wollen wir heute mal aufgreifen, was eine gute Idee ist und was vielleicht eine nicht so gute Idee ist in der Konstellation. Wie erlebst du es, wenn du deine Interviews nicht alleine führst?
Ja, also kurz zur Ausgangsfrage, die du vielleicht gestellt hast. Ich hatte schon alle möglichen Situationen. Die Situation, dass ich Gespräche zuerst alleine geführt habe, das war allerdings in der Personaldienstleistungszeit und dann die Gespräche beim Kunden vor Ort geführt wurden, wo ich teilweise dabei war, teilweise nicht dabei war. Jetzt habe ich die Situation, dass ich Interviews tatsächlich nie alleine führe. Also wenn es ein wirklich hochoffizielles Vorstellungsgespräch ist, wie ich es jetzt mal nennen würde in dem Fall, das Interview, dann bin ich nie alleine in diesem Gespräch. Und ich würde mich auch heute tatsächlich weigern, ein Interview alleine zu führen, weil es aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist. Also unser Setting ist ganz klassisch. Wir haben als erstes ein Online-Interview. Das erste Gespräch ist in der Regel immer online und es findet immer mit der Führungskraft und dem Recruiter, der Recruiterin statt. Optional Betriebsratsmitglied oder Schwerbehindertenvertretung, je nachdem, ob das notwendig oder sinnvoll ist. Und dann, alles was danach passiert, ist optional. Gibt es entweder ein zweites Gespräch, das kann auch wieder online sein, oder es gibt ein zweites Gespräch vor Ort oder es gibt ein Probearbeiten. Ja, oder es gibt einfach auch ein zweites Gespräch vor Ort, wo ich nicht dabei bin. Da gibt es die unterschiedlichsten Wege, in die man abbiegen kann, ja, bei uns.
Ja, das kann ein sehr guter Weg sein im gewissen Setup, wie ich finde. Ich finde, manchmal braucht es eine Art Vorselektion, bevor mehr als eine Person auch Zeit aufwendet. Das muss nicht zwangsweise nur der Recruiter sein. Es kann ein Recruiter, Recruiterin ein Erstinterview führen, wenn die Anforderungen klar sind. Man muss sich natürlich als Recruiterin schon auch immer einen gesunden Realismus behalten, auch vom Fachbereich. Weil wenn man irgendwelche fachlichen Themen in aller Tiefe unbedingt braucht und das ist das eine Kriterium, wo es nicht weitergeht, dann kann man das als Recruiterin, glaube ich, nicht alleine schaffen oder dann ist es vielleicht auch sinnvoll, zuerst den Fachbereich alleine sprechen zu lassen, wenn man den gut schult. Und erst dann, je nach Rolle, in ein anderes Setup zu wechseln, wo dann auch mehr Teilnehmende sind.
Grundsätzlich, ich sag mal so.
Ja, bitte.
Ja. Sorry. Ich sag's mal so, klar, wenn du jetzt vielleicht in einem Unternehmen bist, was sich vor Bewerbungen kaum retten kann, ja, wo du absolut ertrinkst in der Masse, was ich denke, ist mittlerweile selten ist, ja, also auch ich arbeite bei einem Unternehmen, wo ich sagen würde, wir sind sehr beliebt und bekommen wahrscheinlich im Verhältnis noch relativ gut Bewerbungen, aber auch da ist es nicht so, dass wir jetzt nochmal eine Vorselektion anhand eines Vorgesprächs oder so machen müssten. Aber dann wäre es aus meiner Sicht schon sinnvoll, ja, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, du musst vielleicht aus Recruiting-Sicht gewisse Standarddinge abprüfen, ja, und das auch im persönlichen Gespräch machen, dass du das natürlich alleine machst, bevor du dann in ein vollwertiges Interview gehst. Bei uns besteht die Notwendigkeit eben aktuell dazu nicht. Oder eben andersrum, wie du es gesagt hast, der Fachbereich möchte vielleicht erst was wissen. Da kommt mir sofort wieder das Thema Coding-Test zum Beispiel auch in den Sinn, ja, was wir beim Thema Arbeitsproben hatten, dass man einfach sagt, hey, vielleicht muss man vor einem Gespräch gewisse fachliche Kompetenzen abklären, ob sie überhaupt vorhanden sind, um dann entscheiden zu können, ob es sich lohnt, in ein weiteres Interview zu gehen. Ja. Ich denke, das kommt sehr aufs Unternehmen und die Rolle an.
Kann ich total fühlen. Es gibt unendlich viele Setups, die aus meiner Sicht richtig sind. Ich glaube, worum es im Kern geht, ist, dass sie durchdacht sind. Und das ist so eine Sache, die einfach häufig so nebenbei passiert. Bei uns ist immer das erste Interview so und immer das zweite Interview so. Ich glaube, der Kernpunkt ist, sich genau Gedanken zu machen, was braucht es eigentlich für eine gute Eignungsprüfung? Und vor allem auch, wie ist es vielleicht auch sinnvoll, zwischen einer ersten und einer zweiten Runde rauszufinden, was wollen wir zusätzlich prüfen, aber was wollen wir auch nochmal in einem anderen Setup überprüfen, was wir davor schon angeführt haben. Also nur das Thema Fachlichkeit, wenn eine grundsätzliche fachliche Eignung vorhanden ist, kann es sich lohnen, in der zweiten Runde nochmal vertiefend darauf einzugehen und dann nochmal rollenspezifischer zu werden, mit auch nochmal einer anderen Brille oder anderen Perspektiven da drauf, um sich das Thema quasi einen Haken dran zu setzen, wenn das eine hohe Relevanz hat. Ja. Wenn es eine Rolle ist, wo es um Kommunikation geht, kann genau das Gleiche passieren. Also wie wir es auch in der Arbeitsprobenfolge hatten, vielleicht in einem ersten Interview, wie ist grundsätzlich die Kommunikationsfähigkeit zu Fachthemen? Und in der zweiten Runde vielleicht sowas wie eine Präsentation, eine Case Study, wo es dann nochmal vertiefend darauf eingeht mit anderen Perspektiven. Und das Wichtige ist aus meiner Sicht, dass man sich gut überlegt, wann braucht es was und wann braucht es wen.
Ja.
Es muss nicht immer nur Recruiter und Hiring Manager oder Recruiterin und Fachbereich insgesamt sein, sondern wen braucht es gerade, um eine gute Entscheidung zu treffen? Oder mit
Absolut.
Wem wird auch viel gearbeitet? Was sind Schnittstellen, was sind Stakeholder etc.? Und da auch dann entsprechend ja die Ressourcen abzustellen, weil sonst wird es schwierig. Ja.
Ja, dann lass uns doch da mal reingucken, weil also Thema Interview-Panels, ja, ist ja eher so wirklich die Sache der Zusammensetzung, ja, der Anzahl vielleicht auch, ja, wie sollte so ein Panel grundsätzlich aussehen, damit es sinnvoll ist. Genau. Bei Panel denke ich halt immer sofort an, Panel hört sich immer so an wie so ein bisschen Anklagebank. Ja, du kommst in einen sehr großen Raum und vor dir steht ein ganz, ganz langer, breiter Tisch, an dem 8 Leute sitzen und dich angucken und in der Mitte steht ein Stuhl, wo du dich draufsetzt und das ist dann das Interview-Panel. Ja, das ist so ein bisschen die Horrorvorstellung, glaube ich, von jedem Bewerbenden.
Ja, also du hast recht, man muss so ein bisschen drauf gucken, wie man es nennt. Das ist jetzt ein internationaler Begriff, der dann auch klarer ist. Ich glaube, es geht darum, einfach die teilnehmenden Runde gut zu definieren, aber auch transparent zu sein. Es kann durchaus sinnvoll sein, einige Leute einzuladen. Es hat aber auch dann irgendwo so eine Maximalzahl, wie ich finde. Es darf nicht zu so einem Tribunal führen, nenne ich das jetzt mal, wo eine Person...
Tribunal ist ein gutes Wort, ja. Was
du
ist so dein
wirst
Sweet
jetzt
Spot?
Beurteilt.
Ja, genau. Herzlich willkommen zum Interview.
Also für mich sage ich immer, wenn es sinnvoll ist, dann sind 4 wirklich das absolute Maximum. Also 4 von einem Unternehmen.
Das
also mehr.
Exakt, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja.
Wenn du mehr als 4 brauchst, dann musst du was an deiner Auswahl ändern. Oder da sind mehr Leute, die vielleicht manchmal auch integriert werden müssen. Das kann durchaus sinnvoll sein. Aber einfach nur vom Gefühl, wenn du als eine Person reinkommst und die sitzen 4 Menschen gegenüber, das ist ja auch anspruchsvoll, alle im Blick zu behalten. Also auch da von der Kandidatinnenseite aus gedacht. Und ich habe dann schon auch noch die Frage, wozu brauchst du denn jetzt noch einen 5., wenn da 4 Leute sitzen? Mhm. Was ist der Mehrwert von der Person?
Mir hat mal jemand was ganz Cooles gesagt, wenn wir jetzt mal von Online-Interviews weggehen, ja, und du sagst, du hast ein Interview vor Ort und du hast 4 Leute, setz dich an den runden Tisch. Dass das gleich für den Bewerbenden einfach was ganz anderes ist, als wenn du dich an den eckigen Tisch setzt. Einfach, dass du die Runde so ein bisschen, also dass es wirklich eine Runde ist, ja, und kein Anklagebank-Feeling. Das fand ich ganz cool. Problem dabei ist, ich habe sehr, sehr selten in Unternehmen runde Tische gesehen. Das, glaube ich, könnte eine Challenge sein, die irgendwo zu finden. Aber man könnte ja auch einen eckigen Tisch nehmen und sich da im Kreis rumsetzen. Das ist auch möglich.
Ja, das geht tatsächlich auch, dass man, und da habe ich auch schon, das habe ich auch schon mal gelesen, seitdem, wenn wir wirklich so viele sind, dann sitzt mindestens eine Person über Eck. Das hat schon nochmal einen ganz anderen Effekt. Nur halt neben der Person ist schwierig, weil sonst wendest du dich so nach links und rechts und sprichst dann.
Habe ich tatsächlich aber letztens auch gemacht. Das war ein hybrides Interview. Das war eine total lustige Situation, wenn ich das kurz erzählen darf. Ich hatte den Bewerber eingeladen zu einem Online-Interview. Und dann bin ich im Büro und dann ruft die Pforte an und sagt, Basti, dein Bewerber ist da. Und ich dachte mir so, what the fuck, was ist jetzt los? Und gucke panisch in meine Kommunikation, was ich dem geschickt habe. Hab dem ein Online-Interview geschickt, tatsächlich. Und jetzt hatte ich aber die dumme Situation, also es war einfach also eine Verkettung unglücklicher Missverständnisse, sage ich mal so. Ja, auf jeden Fall, Bewerber war da. So, ich hatte Glück, dass ich an dem Tag auch im Büro war. Ja, bei hybriden Arbeitsverträgen ist das ja nicht immer selbstverständlich. So, aber die Führungskraft war nicht da. Die Führungskraft war nicht da, Bewerber war da und ich war da. Und dann musste ich innerhalb von kürzester Zeit irgendwie versuchen, ein hybrides Interview aufzusetzen. Und da hatte ich dann die Situation, dass ich eben neben dem Bewerber tatsächlich saß im Interview. Und wir hatten dann die Führungskraft quasi mit auf dem Bildschirm sozusagen. Also das war witzig, weil ich habe tatsächlich auch meinen Leitfaden offen gehabt, ganz normal, habe ihm das gezeigt vorher, habe gesagt, hey, damit du weißt, was ich hier so tippe, das ist mein Leitfaden, ja, hier trage ich meine Notizen ein, und er hätte auch mitlesen können, wenn er gewollt hätte, hat er nicht, ja, aber wäre gegangen, aber mir ist es, also ich bin da so offen, ich habe nichts zu verbergen, ja, und deswegen schwierig wäre es vielleicht geworden, wenn ich aufgeschrieben hätte, irgendwie totaler Vollausfall oder sowas, ja, dann hätte ich vielleicht die Bildschirm ein bisschen gedreht, aber es geht alles irgendwie. Ja? War nicht ganz ideal, aber wir haben es trotzdem gut über die Bühne gebracht.
Ja, da sieht man immer wieder, dass man als Recruiterin einfach unglaublich viel Improvisationstalent auch braucht. Das ist einfach
ab und zu schon, ja.
Wirklich aus meiner Sicht der geilste Job der Welt, weil es einfach du manchmal denkst du, du hast schon alles gesehen und dann passiert doch noch irgendwas, wo du denkst, hä, was ist denn jetzt hier los? Und
ja.
Ja. Das ist echt geil. Nee, lass uns dann mal darüber sprechen. Also wir sind uns einig, 4 Leute sind es maximal. Und das finde ich auch wirklich fair. Aber die Frage ist, welche 4 und wie sollte man sie zusammensetzen? Ja. Was hast du in der Richtung für Gedanken?
Ja, also natürlich sollte es nicht so sein, dass man sagt, hey, also das ist jetzt der Vice President, ja, das ist der Senior Vice President, das ist der Head of, ja, und das ist dann noch der Gruppenleiter, ja, und hier ist übrigens dann auch noch ein Teamkollege von dir, ja, und unseren Bürohund haben wir auch noch mitgebracht, sondern also da muss halt schon, also meine Must-Haves wären für mich jetzt so, wie ich es kenne und wie ich es sinnvoll finde, ja, die Must-Teilnehmer sozusagen sind der Fachbereich, also der Fachbereichsleiter, die zukünftige Führungskraft der Person, die sich auf diese Stelle bewirbt, ja, und die Recruiterin. Warum? Also ich unterstelle, dass wir uns in einem Setting bewegen, wo Recruiting eine beratende Funktion wahrnimmt und auch eine professionelle Funktion wahrnimmt, wo die Recruiter entsprechend fähig sind, geschult sind, eignungsdiagnostische Anforderungen zu prüfen, ja, und mit der Führungskraft auch hinterher im Sparring darüber zu sprechen, warum das jetzt eine gute Passung ist oder eine schlechte Passung ist. Ja, und deswegen finde ich, Recruiting und Fachbereich muss unbedingt sein. Übergeordnete Führungskraft, finde ich, kommt sehr drauf an. Also wenn es die Situation ist, dass es zum Beispiel eine sehr neue Führungskraft ist und es sind die ersten Interviews, dann gehe ich da voll mit, dann bin ich da auch voll dafür, dass die übergeordnete Führungskraft noch mit reingeht. Ja, ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass auch übergeordnete Führungskräfte dann nicht den Stab an sich reißen und das komplette Gespräch dominieren, sondern dann einfach als wirklich Fangnetz, ja, einfach mit dabei sind, aber ansonsten die Führungskraft machen lassen. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, ja, nicht jedes Unternehmen hat einen Betriebsrat, nicht jedes Unternehmen hat eine Schwerbehindertenvertretung, aber die haben natürlich auch ihre absolute Daseinsberechtigung in diesen Interviews. Ja, also vor allem bei internen Gesprächen finde ich es zum Beispiel, da würde ich sagen, ist es fast auch ein Must, dass der Betriebsrat mit dabei ist. Ja, das hilft auf alle Fälle, vor allem wenn du mehrere interne Bewerbungen hast, dann auf jeden Fall. Ja. Und alles andere ist, finde ich, kann, aber muss nicht. Gerade beim Thema Teamkollegen bin ich sehr vorsichtig.
Ja, da sind wir uns gut einig. Ja, ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, Teamkollegen haben da rein gar nichts verloren. Weil, also, das führt häufig zu Situationen, die ungünstig sind. Natürlich gibt es immer mal wieder den Wunsch, dass man auch für die Bewerbenden die Möglichkeit hat, seine zukünftigen Teamkollegen mal kennenzulernen.
Aber das kann man in einem anderen Setting machen. Genau, das muss nicht im Interview stattfinden.
Ja. Finde ich nämlich auch. Wenn es wichtig ist für den Prozess und wenn es für alle Parteien wichtig ist, dann kann man sagen, gut, dann geht ihr jetzt mal zu vierten Kaffee trinken und ihr redet über alles Mögliche, was ihr wollt und das passt für mich. Ja. Nur ist es dann für mich sozusagen aus der Wertung zu nehmen. Das muss man sich dann gut überlegen. Warum? Ja. Weil häufig der Auftrag dort irgendwie sehr diffus ist für die Person. Und deswegen kommt da immer mal wieder so eine Überraschung raus, wo ich mir denke, die haben jetzt Kritik oder irgendwelche Punkte geäußert, die aber genau das sind, was man will. Weil man auch einen kleinen Wandel braucht. Und dann ist sie natürlich, wenn die denken, die können mitentscheiden, muss man denen erstmal den Schuh erstmal wieder ausziehen. Und das kann schwieriger sein, als man denkt, aber es muss es nicht.
Und die können auch mehr Einfluss haben auf die eigentliche Führungskraft, als man denkt. Ja, und dann hat am Ende vielleicht nicht die Führungskraft die Entscheidung getroffen, sondern das Teammitglied. Und wenn du jetzt, weiß ich nicht, Teams hast von der Größe 20 plus, ja, und du hast dann quasi eine Stimme von 20, ich sehe das genauso kritisch wie du. Also ich würde auch sagen, also bei uns im Recruiting-Team zum Beispiel, wir machen das auch so, dass wir potenzielle Neuzugänge dann einfach nochmal einladen zu uns, ja, dass die bei uns vorbeikommen und die Leute treffen, die eben im Büro sind. Wir gehen zusammen einen Kaffee trinken, quatschen einfach ein bisschen und dann ist wieder gut, ja. So machen wir das dann.
Ja, oder ein bisschen High-Level gesprochen. Ich meine, Partizipation führt zu einer Verantwortungsdiffusion. Und das ist halt, was dahinter steckt. Ja, es gibt viele Hiring-ManagerInnen da draußen, die sich schwer tun mit so einer Entscheidung, die dann auch viele andere involvieren wollen, um vielleicht auch selber so ein bisschen die Verantwortung abzugeben. Und das kann eben zu ungünstigen Entscheidungen führen aufgrund von falschen Themen. Das kann gut sein. Es kann aber genauso gut auch Meinungen einbringen, die nichts da zu suchen haben. Aber was du gesagt hast, da gehe ich grundsätzlich mit, um es mal auf eine Metaebene zu setzen, wäre es für mich wiederum in der Anforderungsanalyse und auch in der Critical Incident rauszufinden, wer ist relevant für die Rolle, welche Schnittstellen gibt es, warum sind die Schnittstellen da und wen gilt es auch am Ende gefragt zu haben dafür. Ja, und das dann einzugießen in sein Verfahren in Form von einer ersten Runde Hiring Manager allein oder Recruiter allein oder beide zusammen, die in der Vorselektion treffen und dann in der zweiten Runde sich zu überlegen, wen braucht es, um eine gute, fundierte Entscheidung zu treffen. Und das Wichtige ist, in dem Moment auch die Rollenzuteilung sehr konkret machen, weil das wird häufig vergessen, dann wird dann eben doch nochmal bis zu 4 Leute eingeladen und die wissen dann gar nicht, was mache ich denn jetzt in diesem Interview? Also sie wissen natürlich, sie haben ein Interview, aber jeder muss für sich, aus meiner Sicht, es gibt Kompetenzen, die man abprüft, auch einen konkreten Auftrag bekommen. Also machen wir es mal leicht, Kommunikation, Fachlichkeit, Kooperationsfähigkeit und keine Ahnung, Projektmanagement sind so die 4 Kompetenzen, die man abprüft. Man hat dann 4 Leute eingeladen und dann geht es natürlich darum, jeder Person ein gewisses Thema zuzugeben und zu sagen, du fokussierst dich auf, weil du hast dort die höchste Kompetenz oder deine Meinung ist dort die wichtigste, sodass nicht jeder zu jedem Thema eine Meinung generieren muss. Und da kann es sich auch lohnen, so 4 Personen in 2 kleinere Panels aufzuteilen, wenn man die Leute schon vor Ort hat. Dass man Fokusbereich für 2 Kompetenzen hat, mit 2 Menschen, die relevant sind, Kommunikation und Fachlichkeit als Beispiel, und 2 weitere, die alleine mit der Person sprechen, die Projektmanagement und Kooperationsfähigkeit miteinander kombinieren. Und dann sitzt man auch plötzlich als bewerbende Person nur noch 2 Leuten und nicht mehr 4 gegenüber. Und es lässt sich durch die Stückelung dann ein bisschen besser herausfinden, worum geht es. Fakt ist aber, man muss sich vorab gut Gedanken gemacht haben. Nicht nur, was man sucht, sondern auch, wie man es am besten rausfinden kann. Und da mal um die Ecke aus den eigenen Schablonen rauszudenken, kann sich lohnen, indem man sagt, wir sitzen sonst immer zu 4. Ist ja cool, dann lass uns doch mal trotzdem nur zu 2 sitzen, aber fokussiert auf ein Thema eingehen, weil verlass dich mal auf uns, wir gucken hier drauf, ihr könnt dann fokussiert darauf gucken und dann bilden wir uns zusammen eine Meinung am Ende.
Gute Idee, habe ich so tatsächlich noch nie gemacht, aber wäre auf jeden Fall mein Versuch wert, aber ich gehe voll mit, wenn du sagst, jeder muss vorher wissen, was seine Aufgabe und seine Rolle im Interview ist. Ja, also es muss klar sein, wer sagt wann was und wer fragt wann was. Ja, nicht da, weil sonst passiert es ganz leicht, dass man eben ja plötzlich in den, weiß ich nicht, in die Expertise des anderen reinkommt und denkt, da jetzt Fragen stellen zu können und so weiter, obwohl man es vielleicht gar nicht so gut beurteilen kann, wie der oder die jeweils andere. Von daher finde ich sehr, sehr wichtig, die Rollenklärung vorher, was da wiederum natürlich hilft, ja, wie immer, ein strukturierter Leitfaden, den man einfach schon hat und wo einfach klar ist, okay, das ist dein Part, das ist mein Part, das ist eventuell ein gemeinsamer Part, ja, aber da hat den Lead dann der oder die und der oder die andere kann ergänzen.
Und das ist, glaube ich, der Weg, wie man seine Struktur dann in Panels gießen kann, aus meiner Sicht. Also da ist wieder Struktur die Basis. Lass uns mal ein bisschen Richtung gehen. Okay, jetzt führt man diese Panels, da sind unterschiedliche Meinungen im Raum. Und am Ende des Tages gilt es, die Meinung ja auch zur Beurteilung auch zu konsolidieren. Und
ja,
da, das nennt sich, glaube ich, in der Eignungsdiagnostik eine Beobachterkonferenz am Ende,
ja,
wo ja über alle Bewerbenden hinweg, die dann in den unterschiedlichen Panels war, gemeinsam entschieden wird, wer ist denn der oder die relevanteste für die Rolle. Wie setzt du das auf? Sind das bei dir wirklich gemeinsame Meetings oder sind das dann Ad-hoc-Entscheidungen? Also wie ist das in der Realität dann auch umsetzbar? Ja?
In der Realität ist es so, dass wir, ich spreche jetzt mal von uns, Entschuldigung, ich muss einmal ganz kurz husten. In der Realität ist es so bei uns, dass wir nach dem Interview Zeit geblockt haben. Ich weiß, dass das eignungsdiagnostisch sauberer wäre, das nicht direkt nach dem Gespräch zu machen. Das ist uns bewusst. Ja, wir wissen das. Das war eine bewusste Entscheidung, es trotzdem zu tun, einfach aus praktischen Gründen. Ja, weil wir ansonsten wieder in die Terminfindung hätten gehen müssen, wieder mit allen Beteiligten gucken müssen, wann kriegen wir einen gemeinsamen Termin, dass es oft schwer planbar ist, wann ist wirklich das letzte Interview, dass es oft auch dann vielleicht sich über mehrere Wochen ziehen kann, der Prozess. Ja, und deswegen haben wir für uns als praktikabelsten Weg herausgefunden, wir blocken einfach für ein Interview 1 Stunde und 15 Minuten, ja, wovon 1 Stunde fürs Interview verwendet werden und 15 Minuten für die Nachbesprechung. Weil früher war es ganz oft so, Interview war zu Ende und jeder hatte Anschlusstermine, ich muss jetzt schnell los, ja, wir können noch ganz kurz 2 Minuten über den Kandidaten sprechen, aber dann muss ich wirklich los, weil ich bin eigentlich schon im nächsten Termin und da kommt natürlich nichts Gutes bei raus. Ja, und deswegen ist es jetzt ganz bewusst so, wir haben uns diese 15 Minuten Zeit geblockt und sprechen dann über dieses Gespräch. Und was ich immer mache, um das Ganze zu framen, vor allem wenn du mehrere Gespräche führst, ist, vergleiche nicht Kandidat A mit Kandidat B, sondern bitte vergleiche Kandidat A mit Anforderungsprofil und vergleiche dann Kandidat B mit Anforderungsprofil, ja, und dann Kandidat C und so weiter und so fort, weil sonst kommst du automatisch, und das passiert mir auch ständig natürlich, ja, kommst du rein in, der Peter war aber besser als die Sonja bei Kommunikationsfähigkeit, aber die Sonja war besser als der Max bei Projektmanagement, ja, so. Bringt dir aber eigentlich gar nicht so viel die Erkenntnis, weil, also, du willst ja nicht wissen, wer war jetzt hier der Bessere in Bestellung. Also du willst wissen, wer hat die höchste Passung zum Anforderungsprofil. Und deswegen, das gebe ich als Framing immer mit. Und ich lasse in der Regel auch die Führungskraft immer anfangen. Also auch teils dann hochmotivierte Betriebsräte in allen Ehren. Aber ich finde, das erste Wort gehört der Führungskraft an der Stelle, weil, also bei uns ist es so, diese Person auch die letztliche Einstellungsentscheidung trifft. Ja, wir haben beratende Funktion, aber wir sagen nicht ja oder nein, ja, Daumen hoch oder Daumen runter, sondern die finale Entscheidung wird einzig und allein von der Führungskraft getroffen. Und deswegen ist es meine Überzeugung, dass diese Person auch anfangen sollte. Weil auch das wissen wir natürlich, sobald jemand seine erste Meinung kundgetan hat, verändert sich unter Umständen die eigene Meinung ganz schnell auch wieder, ja, weil man dann feststellt, okay, ja, stimmt, eigentlich hat er ja doch recht gehabt und ja, guter Punkt, jetzt eigentlich, vielleicht sehe ich es ja doch auch anders, als ich es eigentlich gesehen hatte und so, und deswegen Führungskraft darf ihre Punkte loswerden. Und das habe ich auch in meinen Vorträgen, glaube ich, bis jetzt in jedem Vortrag immer wieder gesagt, dass das allerwichtigste Wort in einem Debriefing oder in so einer Beobachterkonferenz, das allerwichtigste Wort und die wichtigste Frage ist, warum? Das ist eine Frage, die du als Recruiter ständig stellen musst, ja. Also der Peter, der war schon ganz gut im Interview. Warum war er denn gut, ja? Oder, ich glaube, die Sonja, die kommt mit Kunden richtig gut klar, ja. Ja, aber warum denn, ja? Oder der Heinz, der kann mir Folien basteln, ja, da ziehst du dir die Schuhe aus, ja. Der kann mit Präsentationen die Leute völlig vom Hocker reißen. Ja, aber warum denn? Also wir neigen ja wirklich sehr schnell dazu, einfach zu sagen, ja, klar kommt da das Bauchgefühl dazu, der Nasenfaktor, was auch immer, ja, dann kommen noch ein paar Biases in den Kochtopf, alles wird umgerührt und dann heißt es am Ende, der Peter war super. Und ja, da ist eben immer meine Aufgabe dann, wie heißt es, Advocatus Diaboli oder sowas zu spielen, wie auch immer das heißt. Und dann wirklich zu hinterfragen und zu sagen, hey, geben unsere Daten, die wir jetzt haben, unsere Daten über die Bewerbenden, geben die das her, was du gerade gesagt hast. Ja? Können unsere Daten die Behauptung stützen, dass Heinz gute Präsentationen machen kann oder dass Svenja gut mit Kunden umgehen kann oder whatever. Und das kommt natürlich dazu. Ich rede sehr lange. Es tut mir leid, Arthur, du musst mich bremsen, wenn ich aufhören soll. Weil du hast sicherlich auch eine sehr, sehr fachlich gute, professionelle Meinung dazu. Aber
du hast aus meiner Sicht mit allem absolut im Kern recht. Ich glaube, für diese Thematik zu warum sollte man auch formalisieren. Das ist für mich der erste und einer der wichtigsten Schritte, nämlich eine Bewertung anhand von Kriterien, von Benchmarks zu schaffen.
Danke. Das schwebt die ganze Zeit in meinen Notizen hier mit oben, dass ich es hätte erwähnen sollen. Aber jetzt, gerne.
Aber in der Realität weiß ich auch, dass egal wie gut man das vorbereitet, dann hinten, gerade beim Debrief, dann auch festgestellt wird miteinander, hey, das habe ich gar nicht so gut gepflegt. Und das ist aus meiner Sicht auch etwas, was oft passiert. Nicht selber als Recruiterin, das macht man dann schon immer gern, weil man schreibt und tippselt wahnsinnig viel. Ich erlebe das von anderen Schnittstellen oder Hiring-ManagerInnen dort nicht immer ganz so viel, ich nenne es jetzt mal Disziplin dabei ist. Und da ist der Weg, nämlich das Warum, genau der richtige, um das rauszufinden. Ich habe eine etwas differenziertere Meinung zu deinem Vorgehen, weil ich finde das per se auch sehr pragmatisch und gut, weil das ist Realität. Wir müssen uns Zeit von Fachbereichen erkaufen und dann die Meinung recht schnell zusammenholen. Die Herausforderung, die ich fühle, wenn man die Führungskraft zuerst fragt, ist, dass man je nach Teilnehmerkreis, es gibt sowas wie den Authority Bias. Also die höchstrangigste Person gibt häufig die Meinung auch entsprechend mit. Ja. Das gilt es bei einer Beobachterkonferenz sehr gut zu durchdenken. Weshalb es sich, wenn man das formalisieren will und ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen entzerren will, es sich lohnen kann, in dem ersten Schritt zu sagen, wir reden jetzt erstmal nicht, sondern wir gucken jetzt mal auf unsere Mitschriften und machen jetzt erstmal die Bewertung, die wir machen wollten, weil ihr habt ja alle diese Benchmarks bekommen im besten Fall. Und wenn nicht, dann schreibt doch erstmal auf, was ihr denkt, ja, damit jeder das, was niedergeschrieben wurde, auch einmal bei sich hat. Und dann erst dreht man die Runde. Und die muss nicht zwangsweise, wie ich finde, bei der Führungskraft starten, weil man eben dadurch gewisse Verzerrungen, je nachdem, wer im Raum sitzt, wenn da auch noch der Senior Vice President mit im Raum sitzt, dann ist ja, glaube ich, klar. Also ich mache da immer das plakative Beispiel AC-Runde für junge Talente und der CEO läuft durch den Raum und schüttelt allen die Hände und sagt dann, bevor es losgeht, zu allen anderen, ja, die Sonja, die wird's, weil das war die Beste, ich merke das sofort.
Ja, wer wird's am Ende? Am Händedruck.
Die Sonja. Also hätte man sich diesen ganzen Tag, diesen ganzen AC sparen können. Und das ist auch eine wichtige Sache für den Prozess im Panel, indem man sagt, Leute, ich schätze eure Meinung, aber haltet einfach mal die Klappe. Weil es interessiert mich am Ende und nicht zwischendrin. Und das
voll
ist
guter
Disziplin.
Punkt. Sehr, sehr guter Punkt, Arthur. Und also das ist was, wo wir hinwollen. Ja? Ich hatte ja gerade jetzt den Prozess beschrieben, wie es ist. Wo wir hinwollen, ist schon in diesen 15 Minuten auch diesen Raum zu geben, zu sagen, jeder nimmt die Bewertung für sich vor. Finde ich super, super, super wichtig. Und eben auch zu wissen, also was ist eine gute Antwort und was ist eine schlechte Antwort, ja, wenn wir jetzt mal auf die Fragenebene runtergehen, weil also wir wissen ja, 2 plus 2 ist 4. Ja, wir wissen, 4 ist eine gute Antwort auf die Frage, was ist 2 plus 2 und wir wissen, 5 und 3 ist schlecht. Ja, und so muss man im Endeffekt auch bei diesen ganzen kompetenzbasierten Fragen und so weiter, das wird nie eine exakte Wissenschaft werden, das geht nicht. Ja, aber du kannst zumindest vorher so die Verhaltensanker so setzen, dass du weißt, okay, ja, was ist eine gute Antwort, was ist eine mittelgute Antwort, was ist vielleicht eine schlechte Antwort. Und das ist, glaube ich, das, was du auch meintest, dass du einfach wirklich vorher formal festgelegt hast, okay, ja, wir haben jetzt hier eine, was weiß ich, 1 bis 4 Skala, eine 3 bis 18 Skala, ja, eine 21,5 bis 64 3/4 Skala, dass du einfach definierst, was ist was. damit jeder auch sich im gleichen Bewertungsrahmen bewegt. Und von daher, ja.
Und das ist, aber das ist wirklich, wie ich sagte, das ist Disziplin, dass sich die Leute auch dran halten, man selber auch. Und das ist was ganz Normales, weshalb ich den Weg, den du willst, absolut richtig finde, weil der nahe ist und wenn man davor eine gute Struktur hat, auch trotzdem zu sehr guten Ergebnissen führt. In einer optimalen Welt schaut man sich alle an und spricht dann über alle auch immer mit dem Match zum Anforderungsprofil. In der Realität sieht das dann so ein bisschen anders aus. Aber wichtig ist, dass man sich über so eine Dinge Gedanken macht. Und das ist der Knackpunkt, den ich mitgeben möchte, dass man sagt, wer startet mit der Diskussion und warum? Und für mich ganz wichtig, du hast recht, der Fachbereich trifft die Entscheidung. Aber unser Job als Recruiting ist, am Ende des Tages herauszufordern, auf den Kern zu kommen, warum. Und wenn man auch manchmal der Meinung ist, nein, das war nicht der oder die beste Person aus den und den Gründen, das auch so lange herauszufordern, bis man entweder Recht bekommt oder die Gegenseite zumindest für sich ins Zweifeln kommt und intensiv darüber nachdenkt, was man sagt. Weil das ist der Job, den man in dem Moment wahrnimmt. Natürlich arbeitet diese Person dann hinten raus in dieser Abteilung und das passt. Aber diese Rolle bewusst einzunehmen, ist in der Entscheidung das, was man auch annehmen muss. Das ist schon eine herausfordernde Rolle, weil man ist dann immer in der Gegenseite. Man ist immer im Kontra. Und das, wenn man das sinnvoll erklärt, ist auch da die Rolle klar und jeder weiß, warum man das macht. Und dann ist es wiederum ein bisschen leichter, weil dagegen zu sein, ist nicht für jeden angenehm. Ja?
Das stimmt. Und ich glaube, dass da viele, viele Recruiterinnen und Recruiter noch stärker werden könnten. Ja, ich glaube, dass da viele mehr Mut gebrauchen könnten, weil ich zum Beispiel bin mir nie zu schade zu sagen, hey, ich sehe das anders. Ja, und dann ist mir auch egal, ob da jetzt ein Geschäftsführer sitzt oder nur ein Fachbereichsleiter oder was auch immer. Ja, ich mache das, aber dafür braucht es natürlich auch eine gewisse Sicherheit in dem, was man tut. Und wenn du natürlich, sage ich mal, selber jetzt nicht ganz dich nicht ganz wohlfühlst mit der ganzen Thematik Personalauswahl, ja, mit der ganzen Thematik Kompetenz, Profil, Passungsprofil und so weiter und so fort, dann tust du dir natürlich auch schwer, eventuell Gegenworte zu geben. Aber es kommt natürlich auch, ich hoffe natürlich, dass das in den meisten Fällen nicht der Fall ist, es kommt natürlich auch auf die Kultur an. Das ist auch ein Kulturthema, ja. Wenn es natürlich eine Kultur ist, wo es heißt, Führungskraft hat sowieso immer recht, ja, und was der Chef sagt, ist Gesetz, dann wird es natürlich schwierig. Ja? Du brauchst schon eine offene Kultur, damit du dann eben auch einfach in den Diskurs gehen kannst und auch kritisch hinterfragen kannst und sagen kannst, hey, ich sehe das anders. Damit es funktioniert.
Aber für jeden Kulturwandel brauchst du eine erste Person, die es bricht. Und aus meiner Erfahrung ist das Gegensein, wenn man also fachlich begründet eine Meinung dazu hat, kam noch nie schlecht an. Noch jede Person, die eine gute Entscheidung treffen will für sich, schätzt an für sich jemanden, der mal kritisch rangeht und den Raum auch mal bricht. Das ist das, wie ich es wahrnehme. Lass uns noch einen Aspekt einbringen, Basti, der mir persönlich wichtig ist und sehr, sehr eng damit verknüpft ist, und zwar Diversity. Warum? Weil ich glaube persönlich, dass wenn einem das Thema Diversität oder Vielfalt in der Auswahl wichtig ist, dass man bei der Auswahl seiner Panels auch mit an Vielfalt denken muss. Warum? Weil wenn man natürlich eine gewisse Offenheit dafür darstellen will, dann, ich mache das jetzt mal mit Absicht sehr, sehr schwarz-weiß, ja, kann es nicht sein, dass einer Bewerberin dann 4 alte weiße Männer gegenüber sitzen. Ja, warum nicht? Weil das dann vielleicht ein Bild abbildet, was der Realität der Firma vielleicht gar nicht auch darstellt. Das heißt, wenn man da versucht, einen gewissen Weg zu gehen, dann sollte man sich auch Gedanken machen, wen nehme ich in das Panel rein? Müssen es denn immer die gleichen sein oder muss ich mich mal bewusst für jemanden entscheiden und fragen, der bisher noch nie teilgenommen hat, der aber ganz gut etwas repräsentiert, was wichtig ist? Also häufig Hiring Manager laden andere Hiring Manager ein. Das ist irgendwie gar keine Absicht, sondern zu sagen, hey, hast du nicht auch eine Kollegin, ein Peer, der hier genauso gut das machen kann, weil wir wollen vielleicht hier ein bisschen anders uns aufstellen. Wichtig ist, dass das einfach nach außen strahlt und die Entscheidung unmittelbar positiv beeinflusst, weil unterschiedliche Blickweisen, und ich nehme jetzt mal einfach wirklich erstmal nur das Geschlecht, aber auch unterschiedliche, ich sag mal, Bildungshintergründe oder unterschiedliche Fachrichtungen zu einer umfassenderen Entscheidungen führen. Also sich da Gedanken zu machen, um seine eigene Entscheidung zu verbessern, um seine eigene Entscheidung diverser darzustellen, ist sinnvoll. Das heißt aber nicht, dass man das irgendwie künstlich darstellen muss, indem man sagt, okay, wir brauchen jetzt unbedingt noch, ich bleibe in dem Beispiel, eine Frau, wir nehmen uns jetzt mal die Praktikantin. Das ist nicht Sinn der Sache, weil das ist, dann hat es den gegenteiligen Effekt.
Ja, das, also super, super geil, dass du den Punkt ansprichst, weil ich glaube, da sind wir alle noch nicht so weit. Also ich glaube, da haben wir wirklich, wirklich noch viel zu tun. Ich sehe ein paar, operative Schwächen bei dem, also oder Probleme, ja, das umzusetzen. Und kann da nur, wenn man jetzt, einen ersten Workaround machen möchte oder eine halbgute Lösung machen möchte, auch nur wieder dafür plädieren, das ist natürlich auch eine Kompetenz, die aus dem Recruiting kommen kann, ja, dass man zumindest sagt, okay, man schafft es vielleicht nicht immer, Panels so divers zu gestalten, dass es wirklich auch gut wäre, ja, und wie du schon gesagt hast, positive Effekte auch hat, aber dass zumindest Recruiterinnen und Recruiter auch im Thema Diversity so weit geschult und klar und biasfrei sind, biasfrei ist ein unmöglicher Begriff, ist mir schon klar, aber du weißt, was ich meine, dass man dann zumindest auch die Hinweise geben kann. Ja, also und da auch wieder ein kleiner, also weißt du, ich werde auch nie müde zu sagen, hey, Alter ist kein Auswahlkriterium. Ja, komm mir nicht mit Lebensalter, darüber diskutiere ich nicht mit dir, ja, zum Beispiel. Genauso wie Geschlecht, Herkunft, alle diese Dinge, ja, das ist für mich einfach was, da ist bei mir sofort Sackgasse. Ja, da wird umgedreht oder es wird nicht weitergefahren. Ganz einfach, weil das für mich nichts da, und wenn man eben nicht die Chance hat, Panels vielleicht so zu gestalten, dann wäre es wieder mal Aufgabe von Recruiting, was unsere Aufgabe aber natürlich dann entsprechend groß macht auch. Aber wenn du einen praktischen Weg findest, wie du Panels divers gestalten kannst, ohne die Auswahlqualität dadurch auch einzuschränken oder so zu verändern, dass du sagst, jetzt ist es irgendwie nicht mehr valide, dann go for it. Und dann sag mir bitte das Geheimnis und dann bin ich der Erste, der das versucht, im Unternehmen umzusetzen.
Ich glaube, häufig startet es mit der Frage, weil das ist das, was man häufig, man stellt ja, wer soll dran teilnehmen und dann wird Personen genannt, ja. Und wie gesagt, wenn man in diesen 3 bis 4 pro Interview bleibt, dann kann man als Recruiterin auch sagen, okay, cool, ich habe jetzt gehört, hast du hier nicht noch jemanden, der die und die Berufsgruppe mit abbildet oder noch eine andere Perspektive aus dem Fachbereich mit reinbringt, der oder vielleicht doch nochmal eine Kollegin, dann kann die Antwort darauf nein sein. Ja, aber immer wieder zu fragen, zu sagen, komm, wir holen uns mal noch eine weitere Perspektive, ohne plötzlich zu 12 da zu sitzen, kann sinnvoll sein, weil manchmal tauchen irgendwo Überraschungen auf, an die man dann nicht denkt oder glaubt. Aber wenn das es alles nicht gibt, dann ist die Rolle als Recruiterin, so wie du sagst, zumindest dann nochmal doch verschärft, Advocatus Diaboli zu spielen und sich dort genau reinzufühlen, was passiert hier eigentlich gerade und wo, auf welcher Basis treffen wir gerade Menschen. Ist dann einfach, das Thema reinzubringen und auch zu tragen. Und wenn das dann gut klappt, dann ist es perfekt. Und manchmal, ich kenne das, manchmal geht das nicht. Ich habe mal Data Scientisten angestellt. Ey, da gab es einfach keine Kolleginnen zu dem Zeitpunkt. Es gab sie nicht in der eigenen Gruppe und es gab sie auch auf dem Markt sehr wenig. Also das ist dann so ein Ding der Unmöglichkeit, das gut aufzusetzen. Und da ist es auch dann eben gerade nicht sinnvoll, eine Praktikantin oder sonst irgendwen mit reinzunehmen, der thematisch gar nicht mitsprechen kann, nur um divers auszusehen. Aber der Aspekt war mir einfach nur wichtig, weil ich glaube, das gehört dazu. Zu einem guten Panel gehört auch dieser Aspekt mit rein. Ja, ich finde, wir haben eine gute, intensive Folge dazu jetzt geschaffen, aus meiner Sicht. Lass uns nochmal gucken, was kann man denn morgen anders machen? Aus meiner Sicht geht es darum, sich im ersten Schritt mal genau Gedanken zu machen, wer nimmt teil und warum. Das passiert häufig nicht. Da heißt es dann einfach, na, das sind die Leute, die die Person sehen müssen oder die dabei sind. Punkt. Da einfach mal reinzufragen, okay, warum, was ist der Auftrag, warum genau die Person, warum nicht jemand anderes? Und dann das sinnvoll zu verteilen, es kann ein guter Schritt sein, um das Thema Panel gut darzustellen. Weil
ja.
Häufig und, ja, was heißt häufig? Ich hatte auch schon die Situation, dass bis zu 12 Leute teilnehmen müssen, wo ich mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt, wundervoll, wie viel Wertschätzung wir den Leuten entgegenbringen, aber braucht es wirklich 12 Menschen?
Ja, erst so, wenn das Dutzend voll ist, macht es richtig Spaß, ja, genau. Aber weißt du, das ist so eine Sache, das ist wie bei Online-Meetings. Wenn du keine Sprechrolle hast, dann bist du überflüssig, außer Betriebsrat und SPV. Das möchte ich noch dazu sagen. Also Betriebsrat und SPV muss keine Sprechrolle haben. Ja? Die sind außen vor, weil die eine ganz andere Rolle in diesem ganzen Kosmos einnehmen.
Mit einem anderen Auftrag, und das ist auch
genau
gut so.
Aber bei allen anderen ist die Frage, wenn ich eine Stunde lang in einem Interview sitze und absolut nichts sage, außer mich vorzustellen, hallo, ich bin der Hans-Peter und ich bin seit 38 Jahren bei der Firma, dann hast du da nichts zu suchen.
Ja, weil es im Zweifel, entschuldigt durch, dass du durchsagst, einfach nur Zeit verschwendet für alle, weil ob der Hans-Peter seit 38 oder 37 Jahren im Unternehmen ist, macht da keinen Unterschied und nimmt am Anfang nur Zeit für die Vorstellung.
Aber du kennst es, man erwähnt das natürlich sehr gerne, weil man ist natürlich stolz auf seine entsprechende Zugehörigkeit.
Vergiss dann aber auch, dass es vielleicht auf der Gegenseite vielleicht auch eher abschreckend wirken kann. Ja, und
das könnte natürlich sein, ja.
Nee, also deswegen macht euch Gedanken über eure Panels, challenged hart, wer daran teilnimmt, macht sie nicht so groß, maximal 4 und im Zweifel, wenn es wirklich 4 oder 5 sein muss, macht euer eines Panel lieber mal in 2 und seid am hinten raus bei der Entscheidung einfach herausfordernd, seid nervig. Ich sage immer, gute Recruiterin tritt dir auf die Füße und geht dir auf den Keks und erst dann weißt du, dass da irgendwie wirklich alles richtig sauber durchläuft. Das ist so. Ja.
Ja.
Cool. Panels, heißes Thema, aber jetzt gehen wir natürlich in die Recruiting-Hölle, Basti. Und
hast du
Lust, in der Hölle mir eine Recruiting-Hölle aus der Frage aus der Hölle zu stellen?
Ganz kurz und schmerzlos. Arthur, Herr Reich, sind Sie eher Hunde- oder eher Katzenmensch?
Ja, ich bin ganz klar unabhängig und freigeistig und esse gerne, wann ich will. Und ich entscheide, zu wem ich gehe. Also bin ich ganz klar ein Katzenmensch. Ich habe auch eine Katze. Die Katze kann mich nicht leiden.
Ja.
Ich wollte ein Leben lang eine Katze haben. Jetzt habe ich eine Katze zu Hause und die mag wirklich alle in der Familie, bis auf mich. Das macht mir
ja, Katzen haben Personal, das weißt du ja, oder? Also ja,
das und ich bin da Personal, darf ab und zu mal Essen reinmachen, aber sonst drumherum, geh weg. Das ist echt bitter.
Okay, vielen Dank. Ist notiert. Wir überlegen uns das.
Ja, danke. Wir melden uns.
Wir melden uns.
Basti, meine Frage an dich ist, welcher Film beschreibt dein Leben am besten?
Wow. Okay. An der Stelle muss der Soundtechniker, glaube ich, den Podcast so ungefähr für 60 Minuten unterbrechen, damit ich darüber gut nachdenken kann. Welcher Film beschreibt mein Leben am besten? Pass auf, es gibt doch diesen Film. Ich denke gerade an irgendwas, möglichst viel in möglichst wenig Zeit zu packen. So.
Also Manta Manta.
Manta Manta. Oder es gibt doch die Serie 24, wo wirklich dann die kompletten 24 Stunden quasi der Serie beleuchtet sind und jede Stunde, jede Minute ist quasi gefüllt mit irgendwas. So ungefähr würde ich jetzt aktuell mein Leben, glaube ich, beschreiben, wenn es ein Film oder eine Serie wäre.
24 Stunden mit Keith oder was auch immer, Sutherland, weiß ich noch. Ja,
Kiefer, Kiefer Sutherland. Aber grandiose Serie, also erste Staffel ist schon brutal geil, muss ich sagen. Ja, ist zwar schon ewig her, aber macht Spaß.
Ja, Basti, wir melden uns.
Wir melden uns.
Das war's für heute bei Recruiting Basics. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier gerne unseren Kanal und lass uns eine Bewertung da.
Alle Links und Infos zur Folge findest du wie immer in unseren Shownotes. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Deine Recruiting Basic Boys.